Neuen Testament lesen wir ganz oft, dass Jesus betet. Es ist überhaupt nichts Spezielles, dass Jesus betet. Und darum ist mir auch so wichtig, dass wir in diesem Jahr mal so ein paar von diesen Gebeten anschauen, wo Jesus eben selber betet. Jesus hat in ganz verschiedenen und unterschiedlichen Situationen gebetet. Und ich glaube, wir können ganz viel davon lernen, eben auch für die unterschiedlichsten Situationen in unserem Leben, wenn wir schauen, wie Jesus dort amig jeweils gebetet hat. Wenn es mir gelingt, mit dieser Predigtreihe uns Gebet so näher zu bringen und so ein neues Feuer oder einfach das alte Feuer oder das Feuer, das da ist, noch mehr zu entfachen fürs Gebet, dann hätte ich mega Freude. Weil ich glaube, dass es beim Gebet nicht nur darum geht, dass es so eine Einbahnstrasse ist. Dass wir ein Stück weit so müssen beten, damit der Herr uns nicht vergisst. Oder dass wir das Gesetz erfüllen. Sondern ich glaube, beim Beten geht es um einen Austausch. Ich glaube, dass der Herr genauso viel zu uns sagen will, wie wir das Bedürfnis haben, ihm zu sagen. Und ich glaube, dass der zweite Teil, wo der Herr zu uns redet, mindestens so wichtig ist, wenn nicht wichtiger, wie der, wo wir reden. Aber es fängt damit an, dass wir die Initiativen ergreifen. Und die Situation, die wir heute anschauen, ist eben das Tischgebet. Im Vaterunser haben wir ja schon angeschaut, da gibt es ja die Passage, wo es auch um das tägliche Brot geht. Dort geht es aber um das Bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Also Herr weiss um unsere Bedürfnisse und er weiss, dass die gestellt werden müssen. Und das dürfen wir auch bitten. Aber jetzt schauen wir, wenn jetzt das Bedürfnis vor uns da, die Stillung von dem Bedürfnis vor uns auf dem Tisch steht. Ich finde das immer spannend, wenn Kinder heimkommen von der Schule, vor allem der Philipp. Darf ich das sagen, Philipp? Er hat grausam Hunger immer. Wirklich, wenn er heimkommt, dann hat er grausam Hunger. Und ist auch eher ein bisschen hässig wegen dem. Es braucht aber nur ein paar Biss. Wirklich, nur ein paar Biss. Und dann ist es wunderbar wieder. Weil der Philipp ist eigentlich ganz ein Freundlicher. Also normalerweise. Zu 99%. Ausser er hat Hunger. Und für ihn ist es manchmal eine Qual, bis dann alle am Tisch sind. Und dann tun wir noch beten. Und dann muss er warten und das steht schon alles da. Und er hat so Hunger. Und dann beten wir noch. Und ich glaube, die Situation darf man so ein bisschen vor Augen haben, wenn man an das Tischgebet denkt. Alles ist auf dem Tisch. Und wir haben Hunger. Und dann beten wir. Dann beten wir. Es ist ganz spannend, wenn man ins Neue Testament schaut, ist Jesus unglaublich oft am Essen. Ist mir gar noch nie so aufgefallen wie jetzt, als ich das nachgeschaut habe. Der ist so viel am Essen. Er ist wirklich in unzähligen Situationen am Essen. Oder geht dann zum Essen? Also Essen ist absolut auch etwas Wichtiges im Neuen Testament. Es ist nicht einfach so, dass die Bibel völlig darüber hinweg geht. Jesus ist viel am Essen. Und wisst ihr, was lustig ist? Es steht fast nie etwas vom Betten vorher. Es steht eigentlich meistens um sie lagen zu Tische und dann ist das passiert, das, das, das oder das. Oder sie aßen miteinander. So. Man muss ein bisschen suchen. Man liest gerne über das Amik hinweg, weil es einfach so nebensächlich ist. Und eigentlich ist es doch wahr. Essen ist für uns, gerade hier in der Schweiz, wo wir so einen Überfluss haben, wenn wir wirklich genug haben, habt ihr gehört in der letzten Zeit, wie viele Tonnen Nahrungsmittel das wir fortschmeissen? Nicht kaputte Sachen, gute Sachen. Also für uns ist Essen etwas super nebensächlich. Noch vor 50 Jahren hat man einen rechten Teil vom Lohn für Essen ausgegeben. Heute ist das viel, viel, viel der kleinere Teil. Essen ist ganz selbstverständlich etwas super Nebensächliches. Etwas, wo eigentlich für uns nicht mehr ein Wahnsinnsgrund ist, zum dankbar zu sein. Es ist so klar, dass der Kühlschrank voll ist. Umso interessanter sind dann aber die Stellen, wo man eben dann sieht, dass Jesus betet, vor dem Essen. Dort, wo das Essen ganz ins Zentrum rückt. Und da gibt es eben auch ein paar Begebenheiten. Eine davon habe ich euch vorgelesen. Und die sind immer ganz ähnlich. Jesus nimmt das Essen oder er schaut es an und er dankt am Herr. Und da in dieser Stelle, es gibt noch mehr Stellen, schaut er zum Himmel hoch, er nimmt es, er schaut zum Himmel hoch, dankt und dann bricht er das Brot. Jetzt muss man wissen, in der jüdischen Tradition sind Tischgebete natürlich genauso normal, wie sie bei uns auch sind. Also ich nehme jetzt an, ich kann euch fragen, ist es klar, dass er vor dem Essen betet, oder? Also bei wem ist das so klar? Also ich denke, würdet jetzt alle die Hand aufheben? Also das ist etwas ganz Klares und vielleicht auch nach dem Essen. Oder? Es gibt auch noch die Tradition, dass man vor und nach dem Essen tut. In der jüdischen Tradition ist das genau so. Es ist ganz klar geregelt sogar, wenn man was betet. Auch noch für die orthodoxen Juden. Fragen wir nicht, wie man das ausspricht. Das heisst, Birchot ha-Nehenin. Irgendwie so. Das könnte Marianne sicher besser. Auf jeden Fall sind das einfach die Tischgebete, die so zusammengefasst sind. Und bei den Juden eigentlich heisst das übersetzt so Segensspruch. Segensspruch. Also sie tun eigentlich das Essen segnen, bevor sie anfangen zu essen. Und jetzt ist im Fall mega krass, die Juden, die tun anders beten, wenn sie Brot essen. Also bevor sie Brot essen, sagen sie, gepriesen seist du, ewiger Gott, du regierst die Welt, du lässt die Erde Brot hervorbringen. Dann gibt es ein anderes Gebet. Bei Lebensmitteln, die zwar aus wie Weizen, Gerste und Roggen sind, aber nicht Brot, sprich Kuchen oder Guetzli. Wer betet bei euch, wenn er zum Zvieri ein paar Guetzli isst? Jetzt wird es schwierig, oder? Wahrscheinlich niemand. Also, habe ich einmal selten erlebt. Das machen aber die Juden. Es kommt überhaupt nicht darauf an, was die essen. Wenn sie etwas essen, wenn sie etwas zu sich nehmen, dann wird betet. Und zwar sind die vorgeschrieben. Der Segensspruch bei Guetzli heisst, gepriesen seist du, ewiger unser Gott. Du regierst die Welt, du hast verschiedene Arten von Speisen geschaffen. Spannend, oder? Also vorher wird wirklich auf das Brot Bezug genommen. Das sind übrigens Bibelverse, wo dann die Rabbi haben abgewandelt. Und das ist also so. Das ist nicht einfach jetzt auf irgendeiner Webseite so. Es gibt auch immer wieder spannende Filme zum Judentum, gerade im Schweizer Fernsehen. Und ich schaue die fürs Leben gern. Und dann kommt immer so die Gemeinde von Zürich, dort hat es ja eine grosse jüdische Gemeinde. Und wir haben ein bisschen einen Bezug zu denen, weil der Björn ist fast ein Jahr lang Kurier gefahren für den Eitan Chaimowitz, einer von diesen Juden dort im Quartier. Zenti übrigens ist mitten in diesem jüdischen Quartier rein. In Zürich. Und darum war das so spannend, was wir dort damals erlebt haben. Und die machen das wirklich. Die lernen die Sprüche auswendig in der Schule, als Kind schon. Und die wissen das ganz genau. Es geht weiter im Fall. Ich habe nur 3 Seiten ausgedruckt. Das wären aber noch mehr. Zum Essen sind es 1,5 Seiten, dann kommt noch das Trinken. Und dann kommen noch andere Sachen, Kleider anlegen und so weiter. Und es gibt wirklich viele Juden, die das so machen. Also ihr seht, in der jüdischen Tradition sind die Gebete sehr klar strukturiert und organisiert. Und darum steht in der Bibel auch wenig drüber. Darum steht auch nicht, dass Jesus betet hat vor dem Essen, weil es logisch ist. Es wäre in meinem Leben nicht in den Sinn gekommen, nicht den richtigen Spruch zu sagen. Bin ich ganz sicher, da müssen wir nicht diskutieren. Da könnt ihr auch mit Rabbi diskutieren. Das zieht niemand in Zweifel. Wenn er es nämlich nicht gemacht hätte, dann wären die Schriftgelehrten 100% gekommen und hätten gesagt, du bettest nicht einmal vor dem Essen. Weil sie sind ja schon gekommen und haben gesagt, deine Jünger waschen nicht einmal die Hände vor dem Essen. Also wie viel mehr hätten sie ihm dann vorgeworfen, du bettest nicht vor dem Essen. Sicher hat er das gemacht. 100% sicher. Und dann darum ist es eben umso interessanter, wenn er von der Tradition abweicht. Auch wir haben Traditionen beim Tischgebet. weiss nicht, was ihr so betet. Meistens hat man so eine Tradition. Wer tut frei beten? Einfach so frei formuliert vor dem Essen beten oder nach dem Essen beten. Genau. Bei uns ist das je nachdem so. Wir tun manchmal auch, tut jemand anders, tut nicht immer gleich bei uns vor dem Essen beten. Und dann, der eine hat ein bisschen die Vorliebe für das. Wo die Kinder klein waren, haben wir viel gesungen. Jetzt findet Singen nicht mehr so cool. Jetzt tun wir viel mehr frei beten. Aber es gibt so viele auch Verse, Sprüche, ich meine das nicht abwertend, wo man kann beten vor dem Essen. Ganz in der jüdischen Tradition ist das. Vielleicht kannst du mal vorgehen für die nächste Folie. Nein, zu der zweiten. Björn hat, glaube ich, eben den Drucker mitgenommen. Das ist das. Das, was das Grundlied für alle, die Gebet, ist aus dem 5. Mose, aus dem 8. Kapitel, im 10. Vers. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Das ist der Grund, wieso die Juden beten rund ums Essen. Das ist aber eine ganz lange Stelle. Und ich werde euch, ich weiss aber nicht genau, wie man es lesen kann, wenn du die nächste Folie nimmst. Ich weiss nicht, wie gut die einen werden es können lesen, die anderen nicht. Es tut mir leid. Es ist eine Stelle, wo es darum geht, wie Gott das Volk hat aus Ägypten rausgeführt. Und ich lese euch da ein bisschen vor. Es ist ja das 5. Der 5. Mose ist so ein bisschen das Vermächtnis von Mose, das Buch, wo nochmal eine Zusammenfassung ist von diesen 3 Büchern vorher. Nicht 4, sondern 3 Bücher vorher, also 2., 3. und 4. Mose. Wo der Mose quasi das Volk nochmal daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Und in dem 8. Kapitel geht es eben darum, um Gehorsam und um die Stellung, wo Gott am Volk Israel gibt. Und so heißt: erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Der ganze Vers, der wäre schon Predigt für sich. Da wird die gar nicht groß drauf eingehen. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Ihr seht, wie zentral die Stelle auch ist, weil das ist ein Zitat nachher, wo Jesus bringt, wenn er in der Wüste versucht wird vom Find. Denn während dieser 40 Jahre nutzten sich eure Kleider nicht ab und auch eure Füße schwollen nicht an. Daran solltet ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch erzieht, so wie Eltern ihr Kind erziehen. Lebt nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, und habt Ehrfurcht vor ihm, indem ihr seine Gebote in eurem Leben umsetzt. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen, und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und es euch an nichts fehlen wird. Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Es geht darum, wie Gott versorgt. Er erzieht, aber er versorgt. Und darum die Verse, die Sprüche zum Tischgebet. Dann kannst du nachher vorgehen zu dieser Folie mit dem Berg wieder. Merci. Also was ist zentral beim Tischgebet? Das ist der Dank. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Und es ist ein guter Moment. Ich finde es ganz gut, wie das eingerichtet ist. Wir haben sicher 3-mal am Tag einen Moment, wo wir unseren Blick, unseren inneren Blick auf den Herrn richten können. Das ist das Gute an so Traditionen, wo wir im Moment aufgefordert sind, am Herz zu danken. Für das Essen, das auf dem Tisch steht. Aber es geht viel mehr, wenn wir zurückgehen zu dieser Stelle, es geht um viel mehr, es geht darum, dass er uns noch viel mehr schenkt. Also beim Tischgebet in der jüdischen Tradition geht es immer auch darum, dass der Blick weiter wird. Du hast uns aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei befreit und in ein Land geführt, wo wir jetzt eben genug haben. Und es ist, das Problem von Traditionen ist, dass man sie oft so automatisiert. Und es gibt auch Tage, wo es dann einfach heisst, Segen, Vater, diese Speise und Kraft, jetzt preisen wir uns an. Das ist nicht meinig. Das ist nur menschlich. Aber es ist nicht die Meinung vom Tischgebet, dass man es abspult. Die Meinung vom Tischgebet, die tiefere dahinten ist, dass man dreimal am Tag, oder bei den Juden ja noch viel mehr, einen Moment haben, wo man eben aufschaut, so wie Jesus das in Blick nach oben richtet, ganz bewusst, da schaut ihm ja alles zu. Wie viele tausend Leute sind das? Mindestens 5. Und alle wissen, das ist etwas im Gang. Das ist für die Leute eine halbe Zirkusschau. Was passiert jetzt? Jesus nimmt die Fisch und Brot. Und was passiert jetzt? Was macht er? Und er macht nichts anderes. Er betet und er schaut auf. Er weiß genau, dass die Leute ihm zuschauen. Er weiß es genau. Und er zeigt ihnen, von wo die Macht kommt, für das, was jetzt dann gerade passiert. Dann gibt es eine Zirkusshow daraus und er ist plötzlich der Zauberer. Das hat Jesus nie wollen. Er hat nie wollen Wunder tun, damit er cool dasteht. Er hat nie wollen mit Wunder die Leute überzeugen, dass er der Guru ist. Sondern er hat immer gesagt, ich mache alles, was ich mache, aus der Kraft von meinem himmlischen Vater. Durch den Heiligen Geist. Durch das, dass ich in Gott bin, im Vater bin und er in mir. Und darum schaut er auf, damit das für jeden sichtbar ist. Und ich glaube, es tut uns auch gut, wenn wir die Zeit nutzen vom Tischgebet, um uns klar zu werden, von wo es kommt. Von wo die Gnade kommt. Dass der Herr in unserem Leben präsent ist. Und das können wir uns durch den Tag gar nicht genug bewusst machen. Gar nicht genug. Ich glaube, es ist gut, wenn wir den Körper auch mit einbeziehen ins Gebet. Was wir alle kennen, ist das Handfalten. Was wir alle kennen, sind die Augen zumachen, den Kopf neigen. Was viele von uns noch kennen, ist das Abknündeln. Aber auch das Stehen vor dem Herrn. Es gibt so viele Gesten, die mit dem Körper das unterstreichen können, wie es Jesus da macht, indem er raufschaut, was wir ausdrücken wollen. Wir sind Wesen, die einfach Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Es ist nicht nötig für den Herr, dass man zum Beispiel die Hände aufhebt im Lobpreis. Überhaupt nicht. Er ist nicht auf das angewiesen. Aber es ist für mich ein Zeichen, wenn ich Segen empfange und zum Beispiel die Hände als eine Schale anhebe. Weil ich dann mich als Empfangende spüre. Ich wage mich jetzt ein bisschen auf den Test raus. Aber ich werde euch herausfordern mit dem. Probiert es mal aus, den Körper einzubeziehen in euer Gebet. Und vielleicht beim Tischgebet mal nach oben zu schauen. Von dort kommt nämlich das Essen. Von dort kommt die Gnade in unserem Leben. Ich glaube, dass es eine tiefere Wirkung hat auf unser Leben, wenn wir den Körper mit einbeziehen. Wieso nicht einmal einander die Hand geben? Das ist eine Tradition der Quäker. Die geben einander die Hand beim Tischgebet. Es gibt so viele Möglichkeiten zu zeigen, was wir in spüren, in uns innen und was wir dem Herr wollen sagen. Lasst euch herausfordern, ich bin gespannt, ob ihr in den Kleingruppen über das noch redet. Ich glaube, dass so ein Tischgebet so eine Art antidepressiver Effekt haben kann. Ich glaube, dass das so, So die kleinste Tablettenform ist quasi gegen Angst, gegen Sorgen, gegen Anfechtung, gegen Versuchungen. Weil es das ist, was wir so institutionalisiert haben. Wo wir dreimal am Tag unseren Blick aufrichten zum Herrn. Oder vorrichten. Oder auf den Tisch richten und sagen, das hast du mir gegeben. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich da geboren bin in diesem Land. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich gesund bin und kann arbeiten und genug Geld verdienen und mir nicht Sorgen machen muss. Es ist nicht mein Verdienst, es ist deine Gnade. Es ist dein Segen, der auf meinem Leben liegt. Es ist dein Segen, Herr, der auf meinem Leben liegt. Ich glaube, das ist die Quintessenz vom Tischgebet. Ich lege es euer Herz, dass ihr das mal so wieder mit ganz anderen Augen anschaut, was da abläuft am Tisch. Bevor wir aufstehen und den Segen empfangen, möchte ich noch ein Lied singen. Und zwar das Lied «Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt». Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Ich möchte uns das nochmal so bewusst machen, dass es der Herr ist, der uns in Bewegung setzt. Dass es der Herr ist, der sein Segen schenkt. Dass es der Herr ist, der mit seiner Gnade in unserem Leben wirkt. Wie immer, oder? Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Der Herr behütet dich. Der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du wieder heimkommst. Jetzt und für alle Zeit. Und so segne ich euch mit diesen Worten aus dem Psalm 121, wo wahr sind, weil sie der Herr über euch ausspricht. Er ist eure Hilfe. Er ist der, der euch behütet und euch beschützt. Er ist der, der über euch wacht. Und er wird das nicht aufhören. Nicht diese Woche und nicht in Ewigkeit. Amen. Amen.